Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Wir sprechen heute über Cannabis am Arbeitsplatz und die Auswirkungen der Legalisierung. Denn nach der Billigung durch den Bundesrat und nunmehr auch der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten bzw. in diesem Fall seiner Stellvertreterin, der Bundesratspräsidentin, konnte das sogenannte Cannabisgesetz am 1. April in Kraft treten. Was bedeutet diese Teillegalisierung für den Umgang mit der Droge am Arbeitsplatz? Lieber Herr Dr. Lelei, können Sie die Inhalte des neuen Gesetzes einmal kurz zusammenfassen?
Es ist also tatsächlich kein April-Scherz, 1. April diesen Jahres. Es stimmt, Cannabis wird, und Frau Politz, Sie haben es ja schon ganz richtig gesagt, teillegalisiert. Es ist also auf keinen Fall so, und manchmal hatte man den Eindruck aufgrund der Aufgeregtheit der Diskussion, dass jetzt hier alle Dämme brechen, und das ist ja gerade nicht der Fall. Es gibt eine Teillegalisierung und das bezieht sich in erster Linie auf die erlaubten Besitzmengen, so nennt man das ja so im Fachjuristischen gerne, und das Recht, privat Pflanzen, Cannabispflanzen anzubauen. Und dann geht es also los und dann sagt das Gesetz nämlich, Volljährige dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und mit sich führen. Und gleichzeitig ist dann auch erlaubt der Anbau von Cannabispflanzen zum Eigenkonsum, auch in einer ganz bestimmten Menge. Und dann wird es eine weitere Entwicklung geben, beziehungsweise eine weitere Stufe des Gesetzes wird gezündet am 1.7. diesen Jahres. Da treten nämlich die Regeln für die sogenannten Anbauvereinigungen in Kraft, und das sind nicht wirtschaftliche Vereine, die für nicht gewerbliche Zwecke Cannabis anbauen sollen. Und da, und das würde ich gerne hier mal die Gelegenheit nutzen, auch nochmal zu sagen, gibt es auch so ein paar Kehrseiten des Gesetzes, die meiner Meinung nach in der Diskussion gar nicht so oft erwähnt werden. Denn der Konsum, und das sagt das Gesetz ja auch nach wie vor, der hat nämlich auch noch nach wie vor Folgen. Und zum Beispiel ist es so, die Anbauvereine, da werden die Käufer, die dort also Cannabis erwerben, die werden in Dateien erfasst, und zwar mit Name, Alter, Anschrift und der abgegebenen Cannabismenge. Und das muss dann auch im Falle von Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren der Behörde zur Kenntnis gegeben werden. Das heißt also, hier ist der gesetzgeberische Zugriff auf das Ganze und der auch der ordnungs- und polizeibehördliche Zugriff sicherlich überhaupt nicht weg.
Dann steigen wir doch direkt in das Arbeitsrecht ein. Ist diese Statusänderung von illegaler zu legaler Droge arbeitsrechtlich relevant? Sollten Arbeitgeber jetzt beispielsweise, ähnlich wie es in Bezug auf Alkohol ja häufig der Fall ist, den Umgang mit Cannabis am Arbeitsplatz regeln?
Ich denke, hier kommt ja auch wieder eine der Stärken des Arbeitsrechts zum Tragen. Das Arbeitsrecht ist ja ein zutiefst menschliches Rechtsgebiet. Ich will nicht sagen, dass es unmenschliche Rechtsgebiete gibt, aber es ist ein Rechtsgebiet, was sehr nah am Leben der Menschen dran ist. Und deswegen haben wir im Arbeitsrecht und in der Personalarbeit ja auch Jahre und Jahrzehnte lange Erfahrung, nicht immer nur gute, aber doch Erfahrung mit dem Umgang von Rauschmitteln am Arbeitsplatz beziehungsweise im Zusammenhang im Arbeitsverhältnis. Und ganz richtig, Frau Politz, haben Sie ja schon angesprochen, Alkohol, das ist ja das, was wir alle kennen im Bezug aufs Arbeitsverhältnis, also den Umgang damit. Und deswegen ist es möglicherweise, ich halte das sogar für fast schon zwingend, so, dass man sich daran auch orientieren wird. Das heißt also, man wird zurückgreifen auf die Erfahrungen und zum Beispiel auch gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum im Arbeitsverhältnis oder am Arbeitsplatz. Das wird also auch hier auf die Cannabis-Welt sozusagen übertragen werden und auch übertragen werden können, in meiner Meinung nach auch auf jeden Fall, insbesondere wenn man über sowas nachdenkt, wie wirkt sich das auf die Arbeitsleistung aus, gibt es Gefahren im Betrieb für Kolleginnen und Kollegen und so weiter und so weiter. Also das heißt, da gibt es einen Erfahrungsschatz, aus dem man schon zehren kann.
Welche Möglichkeiten gibt es denn konkret, den Umgang mit Cannabis im Betrieb zu regeln?
Es gibt ja, wie bei diesen ganzen Dingen, Stichwort die Rauschmittel und das Arbeitsverhältnis, erstmal natürlich den sogenannten Holzhammer-Ansatz oder den sogenannten Schwarz-Weiß-Ansatz. Da wird also einfach gesagt, wir verbieten das, nicht? Also wir verbieten das, genauso wie wir Alkoholkonsum verbieten am Arbeitsplatz und im Arbeitsverhältnis kann ich das natürlich mit Cannabis auch so handhaben. Wir werden ja gleich nochmal drauf kommen, was es da für Implikationen gibt. Aber das kann ich natürlich tun. Ich persönlich denke, kleine Vorausschau, kleiner Blick in die Zukunft, denke, es wird sich nicht ganz so schwarz-weiß-mäßig entwickeln. Es wird da bestimmte Toleranzen auch geben. Schließlich gehört ja der Cannabiskonsum für eine nicht ganz kleine Zahl der Menschen in Deutschland, ich will nicht sagen zum Alltag, aber doch zu etwas in Anführungszeichen Alltäglichen. Also das tut man eben immer mal wieder und dementsprechend wird sich sicherlich auch da das Arbeitsverhältnis mit arrangieren. Das heißt also, da wird man dann vielleicht darauf kommen und sagen, der Konsum von bestimmten Mengen ist erlaubt oder zu bestimmten Anlässen und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ganz ähnlich, wie wir das schon vom Alkohol oder dem Alkoholkonsum, dem Erlaubten oder Verbotenen im Arbeitsverhältnis kennen.
Unterscheidet sich das denn bei mobilen Arbeitsmodellen, also wenn die Mitarbeiter gar nicht physisch im Betrieb sind?
Ja, das ist eine sehr interessante und sehr gute Frage. Die haben sich auch viele meiner Meinung nach zu Recht auch schon gestellt. Das ist ja eine ganz wichtige Fragestellung, die jetzt bei uns in der arbeitsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Arbeit oder personaler Arbeit eine große Rolle spielt. Immer diese Unterscheidung nicht zwischen dem stationären Arbeitsverhältnis, wenn man es vielleicht mal so sagen darf, und dem mobilen Arbeitsverhältnis. Und viele Unterschiede gibt es ja auch. Ich denke, dass es sich hier nicht aus zu großen Unterschieden auswachsen wird. Zumindestens nämlich dann nicht, wenn man sagt, es ist ja der berühmte Bezug zur Arbeitsleistung gegeben. Das heißt also, es ist ja vor allen Dingen nicht, wo die Arbeitsleistung erbracht wird, sondern wie und in welcher Qualität sie erbracht wird. Und dann denke ich, wird es in vielen Situationen eben keine grundlegende Unterscheidung geben zwischen der mobilen Arbeit und der in Anführungszeichen stationären Arbeit, wenn wir, wie gesagt, über diese Frage des Cannabiskonsums sprechen.
Und welche Rolle spielt dabei jeweils der Betriebsrat?
Ja, Betriebsrat, und das ist ja in unserem Betriebsverfassungsgesetz so vorgesehen, hat ein starkes Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten. Da gucken wir hier im Podcast ja immer sehr gerne in den Paragraphen 87 Betriebsverfassungsgesetz. Und da gibt es die Nummer 1 im Absatz 1, Paragraph 87, also die Mitbestimmung in den Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer. Und wenn man da mal in die Rechtsprechung reinschaut, wieder Stichwort analoge Beurteilung zu der Frage Alkohol, Alkoholverbot, dann sieht man zum Beispiel, dass das Bundesarbeitsgericht vor vielen, 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 vielen Jahren schon entschieden hat, dass der Betriebsrat hier ein Mitbestimmungsrecht hat, wenn es um den Verbot oder wenn es um das Verbot von Alkoholkonsum am Arbeitsplatz oder im Arbeitsverhältnis geht. Und ich denke, da gibt es überhaupt gar keinen Anlass zu sagen, dass das bei Cannabiskonsum beziehungsweise dem Verbot von Cannabiskonsum anders sein sollte. Müsste mir zumindest mal jemand erklären, wo der große Unterschied wäre. Vielleicht übersehe ich auch was, aber im Moment sehe ich das nicht. Und dann kann man zum Beispiel natürlich auch noch auf sowas schauen wie Nummer 7 des Paragraphen 87 Absatz 1 BetrVG. Da geht es ja um Arbeitsunfälle bzw. die Verhütung von Arbeitsunfällen. Und das spielt natürlich auch klassischerweise aus dem Alkoholszenario in Anführungszeichen kommend sicherlich auch bei der Cannabisfrage eine Rolle.
Jetzt haben Sie gerade auch schon Sicherheitsaspekte angesprochen. Vor allem in Bezug auf Arbeitsschutz hat beispielsweise das Kriterium der Nüchternheit ja bei einer Busfahrerin einen ganz anderen Stellenwert als bei einem Werbetexter. Differenziert das Arbeitsrecht hier? Welche Vorschriften sind da grundsätzlich relevant?
Ich denke, und das ist auch ein richtiger Ansatz, wenn wir uns das anschauen, wie das die Arbeitsgerichte auch da schon wieder seit vielen, vielen Jahren entschieden haben. Die Arbeitsgerichte legen ganz richtig den Fokus darauf, dass die Frage gestellt werden muss, ist die Arbeitsleistung gestört durch den Konsum von jetzt etwas abstrakt gesprochen Rauschmitteln? Alkohol, Cannabis und so weiter und so weiter. Und dazu gibt es auch ja Rechtsprechung. Und dann, wenn man dann in die, sag ich mal, Niederungen in Anführungszeichen des Arbeitsschutzes einsteigt, wobei das natürlich ja gar keine Niederungen sind, das ist ja ganz wichtig für das Zusammenleben, Zusammenarbeit im Betrieb. Dann sieht man aber, dass in den Paragraphen 3 und 15 Arbeitsschutzgesetz Dinge da drin stehen, die da eine wichtige Rolle spielen bei den Nebenleistungspflichten oder auch Paragraph 618 BGB, Schutzpflichten der Arbeitgeberin gegenüber den Betriebsangehörigen, den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Letztendlich wird man immer auf die konkreten Einzelfallumstände abschauen. Aber ich denke, was ja wichtig ist, und da denke ich, haben das heute auch die Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen schon im Blick. Man muss einen Sinn entwickeln für die Gefahren- und Gefährdungssituation, untechnisch gesprochen, die entstehen kann. Und das hat sich übrigens auch schon die Rechtsprechung mit beschäftigt, auch den Konsum von Cannabis. Das ist ja nicht neu. Das gibt es auch schon Gerichtsurteile dazu. Und da wird dann tatsächlich eben darauf abgestellt, welche Tätigkeit ist das? Und da gibt es Tätigkeiten, die sind weniger gefährdet, und es gibt Tätigkeiten, die sind sehr, sehr stark gefährdet.
Bleiben wir mal bei diesen Gefährdungen. Wie lassen Sie sich und dann gegebenenfalls auch eingetretene Schäden überhaupt auf einen Cannabiskonsum zurückführen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn hier, denke ich, kommt eine ganz wichtige faktische Unterscheidung zum Tragen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, meiner Meinung nach, aber auch auf gesundem Menschenverstand kann man sich das fast selber herleiten, so, dass zumindest der Nachweis von Cannabiskonsum nicht so ohne weiteres ist oder möglich ist oder vielleicht so einfach möglich ist, wie der Nachweis von Alkoholkonsum, also Stichwort Alkoholkonsum, typischerweise ja auch bekannt aus diesen ganzen Zusammenhängen, leider Alkoholfahne, Ausfallerscheinungen und so weiter und so weiter. Also reine wirklich physische Merkmale, die da auftreten. Das ist zumindest einen bestimmten Grad wohl bei Cannabiskonsum nicht ohne weiteres so der Fall. Das heißt also, hier wird man möglicherweise etwas schwieriger, etwas größere Schwierigkeiten haben, die Gefahren und diese Schäden oder auch vielleicht sogar Gefahrsituationen auf den Cannabiskonsum zurückzuführen. Und wozu man dann aber schreitet, und auch dazu gibt es schon Rechtsprechung, die ist relativ alt, dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, Blutuntersuchungen oder Drogentests einzuführen. Da gibt es Rechtsprechung dazu, die sagt, wenn das aufgrund einer Betriebsvereinbarung passiert, dann ist das auch rechtens sogar anlassunabhängig, also nach dem Zufallsprinzip. Und da erkenne ich dann mit solchen Maßnahmen, Blutuntersuchungen, Drogentests, selbstverständlich auch sofort, ob Cannabis konsumiert worden ist. Und das kann hier eine Rolle spielen. Wichtig natürlich, Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine große Rolle spielt das. Aber meiner Meinung nach auch zu Recht, die Rechtsprechung akzeptiert auch verdachtsunabhängige Drogentests, zum Beispiel, wenn das in einer Betriebsvereinbarung so geregelt ist. Und natürlich, wenn es eine entsprechende Gefährdungssituation im Betrieb auch gibt. Stichwort Spedition, Stichwort Logistik und all diese Dinge.
Und am Ende vielleicht noch ganz praktisch, Gegner der Legalisierung warnen ja unter anderem vor deutlichen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil unter einem gesteigerten Konsum auch die Produktivität leidet. Ist denn hier zum einen wirklich von einem gesteigerten Konsum auszugehen und zum anderen von daraus resultierenden Produktivitätsverlusten? Gibt es dazu zum Beispiel Beobachtungen aus anderen Ländern?
Ja, das ist jetzt so ein wenig der Blick in die Kristallkugel. Das finde ich aber gut. Meiner Meinung nach ist es immer eine gute Herangehensweise, uns zu sagen, wir gucken da mal mit Augenmaß drauf. Extreme Ansichten sind häufig oder fast immer aus meiner Sicht oder an sich fast immer, nicht nur, sondern immer schädlich. Und hier ist es auch so, da wird ja dann teilweise, hat man das Gefühl, der Untergang des Abendlandes steht kurz vor der Türe, weil das jetzt hier diese Liberalisierung kommt. Ich kann das mal vielleicht aus meiner eigenen Biografie erzählen. Ich bin ja in Köln geboren, zur Schule gegangen, Abitur gemacht. Da ist in den 80er Jahren auch Niederlande, Holland nicht weit gewesen. Da war immer schon kein Problem, Cannabis zu konsumieren, wenn man das wollte. Und mir ist nie aufgefallen, dass Niederlande jetzt ein Land sind, was im wirtschaftlichen Niedergang betroffen ist oder da irgendwo alles drunter und drüber geht. Das heißt also, irgendwie kriegt man das schon auf die Reihe, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Allerdings Pyrimidins. Und das muss man sagen, es sind ja schon Rauschmittel. Das ist auch bekannt. Das ist auch bei Alkohol bekannt. Und das muss eingehegt werden. Das muss Regeln unterworfen werden. Das Gefahrenpotenzial muss erkannt werden. Inwieweit das jetzt tatsächlich zu Produktivitätssteigerungen oder vielleicht Produktivitätswegfall führt, das wage ich gar nicht zu prognostizieren. Meine Prognose ist einfach, möglicherweise ist es irgendwo dazwischen oder die blöde alte Juristenantwort, es kommt darauf an, und lassen wir uns doch einfach mal auf die Sache ein und schauen mal, was passiert.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.